Jetzt geht's los. Ich weiß nicht ganz genau, aber vor kurzem bin ich zum neuen Arzt gegangen. Für viele Jahre hatte ich keinen festen Arzt. Und dann haben mir meine Freunde gesagt, du brauchst einen Arzt. Und jetzt habe ich einen wirklich guten. Und ich bin ungefähr ein Jahr zu ihr gegangen. Und sie ist wirklich eine interessante Persönlichkeit. Sie hat promoviert, also ein Mediziner. Aber sie kann auch Naturheilkunde. Sie hat viele Jahre studiert und sie ist ein guter Mensch. Und sie hat zwei wundervolle Kinder. Und vor kurzem hatte ich einen Termin bei ihr und dann sagt sie mir, ich muss dir was mitteilen. Was? Und dann hat sie gesagt, ich höre hier auf. Ich werde kein Arzt mehr sein. Warum? Und dann ihr Ehemann hat sich umgebracht, ohne Vorwarnung. Und das hat mich sehr, sehr verletzt. Ich glaube, ich werde verrückt. Ich habe so auf diese Person vertraut. Ich habe viel Geld ausgegeben bei ihr. Ich habe viele Vitamine gekauft, viele Tests gemacht. Und dann habe ich gedacht, sie ist wirklich sehr besonders. Sie ist so weise. Sie weiß so viel über Naturheilkunde und konventionelle Medizin. Und wirklich ein ganz, ganz toller Mensch. Und dann habe ich gedacht, ihr Leben ist perfekt. Weil in Amerika verdient ein Arzt auch sehr viel Geld. Sie hat ein großes, wunderschönes Haus, für das ich bezahlt habe. Und jetzt wird sie ihr Haus verkaufen. Auch die Kinder sind weggezogen. Alles ist plötzlich aus, vorbei. Und das hat mich total überrascht, weil sie nicht sehr alt ist. Also wenn wir uns auf jemanden verlassen, dass er uns hilft, und ganz plötzlich finden wir heraus, dass auch sie Hilfe benötigen, da es schockt uns. Und jetzt machen wir eine Meditation. Das heißt im Buddhismus Chigpa Durva. Es bedeutet, wir müssen Schutz suchen bei einer Person, die selbst keine Probleme hat. Also ich glaube, wir fangen jetzt mit eurem Arzt an. Der Mensch, der dein Arzt ist. Und wenn du krank wirst, natürlich rufst du als Ersten diesen Menschen an. In Amerika, wenn es ein Notfall ist, dann kannst du in 6 Wochen einen Termin bekommen. Wir meditieren meditiere über deinen Arzt oder einen Arzt, der dir mal geholfen hat. Ich möchte, dass du in der Meditation das Gefühl bekommst. dass dieser Mensch nicht der beste Schutz ist. Er beschützt dich nur manchmal, aber nicht immer. Es kann sein, dass sie eines Tages dir nicht helfen können. Die drei Juwelen sind nicht so. Die werden nie versagen, niemals. Okay. Und ich möchte, dass ihr diesen Unterschied spürt. Macht euch fertig. Wir meditieren jetzt und das ist das nächste Bild in eurem Buch. Eine nette Soldatin aus Singapur, die vor nichts Angst hat. Jetzt geht's los. Also vergesst bitte nicht, euer Telefon auszuschalten. Ich werde es auch machen. Wenn ihr husten müsst oder euch räuspern, macht es jetzt. Gut. Und dann lass dich in deiner Meditationshaltung nieder. Entspann deinen Mund. Spür deine Mundwinkel und entspann sie. Du solltest sie eigentlich immer entspannt haben. Wenn nicht, weil sonst, wenn du älter wie 50 bist, guckst du grantig aus. Entspann deine Mundwinkel. Kleines Lächeln. Die ganze Zeit. Den Bauch leicht anspannen. Spür die Finger und entspann sie. Versuch jetzt, deine Stirn zu entspannen. Und wenn du dann die Meditation anfängst, keine Falten, Augenlider entspannt. Und dann gibt es eine ganz besondere Atemtechnik, wenn ihr die ausprobieren wollt. Im Moment atmen wir durch die Nase. Und ich würde gern, dass ihr das ändert. Konzentrier dich auf die Stelle zwischen deinen Augenbrauen und dann einen Zentimeter nach oben und dann drei Millimeter nach innen. Und dann konzentrierst du dich auf den Bereich, den wir das dritte Auge nennen. Du musst da jetzt ein bisschen spielen, wo der Punkt genau ist, um ihn zu finden. Und wenn du ihn gefunden hast, dann fühlt sich das so an, dass deine Konzentration viel stärker ist. Versuch jetzt einfach unterschiedliche Stellen auszuprobieren und finde den besten. Und jetzt tust du so, wie wenn du durch ein Loch dort atmen würdest. Du atmest nicht mehr durch deine Nase. Gib. Und jetzt stell dir einfach vor, dass du genau durch diesen Punkt, der ein bisschen über der Mitte zwischen den Augenbrauen liegt, atmest. Das tun wir jetzt ein paar Minuten. Atmet einfach.
Solo respiren por este punto.
Und jetzt denk an deinen Arzt, wenn du einen hast. Ihre Aufgabe ist es, deine Gesundheit zu erhalten. Und dann stell dir selbst die Frage, ist es möglich, dass sie selber krank werden oder sogar sterben? Und dann versuch dir einen Arzt vorzustellen, der nicht krank werden kann, dessen Körper aus Licht gemacht ist und Leerheit. Sie haben zwei Arme und zwei Beine, einen wunderschönen Körper aus Licht. Und sie können nicht krank werden, werden nie alt, sterben nicht. Das ist ein Buddha. Wenn du sie aufschneidest, dann im Innern wirst du nur den blauen Himmel finden. Wir verbringen ein paar Minuten damit, über diesen Buddha nachzudenken. Stirbt nicht, immer glücklich, aus Himmel gemacht. Und dann nimm deinen Atem wieder wahr. Nimm 3 tiefe Atemzüge. Und dann könnt ihr die Augen wieder aufmachen, euch strecken. Gut. Das ist die 3. Meditation in eurem Buch. Ich habe eine Soldatin gewählt, die vor nichts Angst hat. Aber welches Gefühl ihr aus der Meditation mitnehmen solltet? Alle Menschen, die du in deinem normalen Leben um Hilfe bittest, Ärzte, Anwälte, Polizei, Feuerwehrmänner, die haben ihre eigenen Probleme. Auch die brauchen jemanden, der sie beschützt. Als ich 16 war, als mein Vater zum Jagen gegangen ist, hat er im Wald gelebt, in Michigan. Und er ist mit einer Waffe aufgewachsen. Die haben Rehe geschossen und sie haben das Fleisch davon gegessen. Also während meiner ganzen Kindheit hat er uns beigebracht, wie man Waffen benutzt. Wir haben mit einer kleinen angefangen, dann wurde die Waffe immer größer. Und bis wir am Ende eine große Waffe hatten. Und mit 16, 17 hat er dann gesagt, okay, jetzt gehen wir jagen. Und er war ein großer, starker Mann. Und einmal, als es geschneit hat, hatten wir diese Waffen. Und zusammen sind wir einen großen Berg hinaufgeklettert. Und wenn du für nach Rehen jagst, dann ist es nicht so, dass du läufst und gleichzeitig nach innen suchst, weil die hören alles. Über einen Kilometer hinweg hören sie dich, selbst wenn du ganz, ganz leise dich anschleichst. Also die Art und Weise, wie Jäger jagen, du suchst dir einen Baum und sitzt da mit so und versuchst dich nicht zu bewegen, 2 oder 3 Stunden lang. Du kannst dich nicht bewegen, weil sie dich sonst hören würden. Also sitzen wir uns hin, es schneit, wir halten die Waffe. Und du sollst nur so gucken. Und dann wartest du 1 oder 2 Stunden. Und plötzlich ist mein Vater aufgestanden. Und dann habe ich mir gedacht, warum steht er auf? Und dann hat er sich umgedreht. Mit der Waffe in der Hand hat er sich mehrmals gedreht. Was macht er denn da? Und dann ist er plötzlich umgefallen und ist den Berg hinuntergerollt. Und es war wirklich ein großer Mann. Und ich bin nur ein Kind und bin hinter ihm hergerannt. Und er ist wirklich immer weiter hinuntergerollt. Und dann habe ich ihn endlich erwischt und habe versucht, ihn festzuhalten. Und ich ziehe an ihm und er zittert. Er hatte einen epileptischen Anfall. Und wenn ich ihn nicht festgehalten hätte, wäre er gestorben. Ich habe ihn gehalten und wusste nicht, was ich tun sollte. Weil wenn ich ihn loslasse, dann rollt er den Berg hinunter. Und die Jäger haben einen ganz bestimmten Geheimcode, wenn es ein Problem gibt, schießt du in die Luft, 3-mal hintereinander. Und dann kommen all die anderen Jäger. Und dann habe ich 3-mal geschossen. Dann kamen all unsere Freunde und haben ihn ins Krankenhaus gefahren und ihm ging es dann auch wieder gut. Aber mit mir ist etwas passiert an diesem Tag. An diesem Tag ist mir bewusst geworden, dass mein Vater ein ganz normaler Mensch ist und auch sterben kann und auch krank wird. Und ich glaube, das passiert uns allen. An einem Tag findest du heraus, dass deine Mutter und dein Vater nicht der Buddha sind. Vielleicht sind sie ein Buddha, aber für uns sehen sie so aus, als ob sie auch sterben könnten oder krank werden. Und für ein Kind da passiert was in deinem Herzen. Denn mein Vater kann sterben. Mein Vater wird mich verlassen. Irgendwas zerbricht in deinem Herzen. Und ich glaube, jeder hat diesen Moment. Und es gibt niemand in deinem Leben, der nicht so ist. Alle Menschen, von denen du hoffst, dass sie dir helfen, die haben auch ihre Schwierigkeiten. Selbst dein Vater, selbst dein Arzt. Alle haben ihre Schwierigkeiten. Sie sind einfach nur älter. In dieser Meditation, also das Ziel dieser Meditation ist, versuch dir jemanden vorzustellen, der dir wirklich helfen kann, der nicht essen muss, der nicht sterben kann, der die ganze Zeit glücklich ist. All diese Dinge. Weiß alles, was du die ganze Zeit denkst. Und bitte diese Person um Hilfe. Du kannst sie nicht sehen. Warum? Das ist genauso wie eine Ameise kann kein Pferd sehen. Es ist zu groß. Das Horst sagt, hey, ich bin hier. Und die Ameise... Es gibt so viele Buddhas um uns herum und wir können sie jetzt noch nicht sehen. Aber heute Abend hast du von ihnen gehört und deswegen bist du nahe davor, kurz davor, sie zu sehen. In der Schule haben sie dir nicht erzählt, dass du versuchen sollst, einen Buddha zu finden. Bei dir im Büro sagen sie nicht, mach nächste Woche 2 Tage frei und such den Buddha. Aber hier in diesem Raum hast du gehört, dass es Buddhas gibt und sie warten nur darauf, dir zu helfen. Deswegen musst du jetzt versuchen, in Kontakt mit ihnen zu kommen. Im höheren Buddhismus. Wir sagen dazu der Diamantweg, Vajrayana. Wenn du ihn praktizierst, kannst du in diesem Leben ein Buddha werden. Aber zuerst musst du das Lamrim beenden. Traditionell musst du zuerst das Lamrim beenden. Erst dann kann dir ein Lehrer den geheimen Buddhismus beibringen. Letzte Woche hat mir jemand geschrieben, kannst du mich morgen früh um 9:30 anrufen und mir Vajrayana beibringen? Ich fand das lustig. Normalerweise bitte ich einen Studenten, 7 oder 8 Jahre zu warten. Ich unterrichte sie 7 oder 8 Jahre vorher. Und dann habe ich zurückgeschrieben, nicht 8:30 Uhr, sondern 7 oder 8 Jahre. In den höheren Lehren, was wir zusammen machen können, aber zuerst müssen wir das Lamrim fertig machen. In diesen höheren Lehren ist es in 2 Teile aufgeteilt. Das ganze Vajrayana hat 2 Hauptteile. Es heißt Gerim und Sokrum. Gerim heißt, versuche mit einem Buddha in Kontakt zu treten. Ich sage normalerweise Engel. Für mich ist ein Engel so etwas Ähnliches wie ein Buddha, guckt nur hübscher aus. Also die erste Hälfte des Vajrayana. Versuch, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Versuch, ihre Telefonnummer herauszukriegen. Ich muss Buddha anrufen, ich muss ihm was erzählen. Also die kompletten geheimen Lehren, die erste Hälfte, das Ziel der ersten Hälfte ist, den Buddha oder den Engel direkt zu treffen. Das ist die erste Hälfte und das heißt Gerim. Die zweite Hälfte, Zogrem, du bittest sie, dich zu unterrichten, deinen Körper in den Körper eines Buddha zu verwandeln. Du kannst die zweite Hälfte nicht tun, bevor du nicht die erste Hälfte vollendet hast. Wenn du ihre Telefonnummer nicht hast, kannst du sie nicht fragen, wie du deinen Körper verwandelst. Also es sind immer zwei Schritte. Der erste Schritt, kontaktiere sie direkt. Und dann kommen sie in dein Zimmer und du sprichst mit ihnen. Das ist die erste Hälfte. Die zweite Hälfte. Sie unterrichten dich persönlich, wie du deinen Körper in den Körper eines Buddha verwandelst. Deinen Körper und deinen Geist. Und davor, wir können zu ihnen beten. Wir können sie um Hilfe bitten. Aber wir können sie nicht sehen und wir können nicht zu ihnen sprechen. Wie du dich selbst vorbereitest, damit du sie anrufen kannst, das ist das Lamrim. Und das ist genau das, was wir hier tun. Dich darauf vorzubereiten, damit du sie direkt anrufen kannst. Ist das cool? Yeah. Wir machen jetzt im Buch weiter. Wir haben die Geschichte vom Katapult fertig. Und die nächste. Es ist eine lange Geschichte.
Okay, let's start. Nick.
Nick, versuch mal zu finden. R-B-A-D.
R-B-A-D.
Ja, das ist genau die Stelle. Wir lesen es zusammen. Und jetzt hat der Lama noch eine weitere Geschichte erzählt. Auf dem Gaya-Berg, wo Buddha auch die Herzsutra gelehrt hat, Gema, der schlechte Prinz, der böse Prinz. Chatra, Chatru. Der hatte einen wilden Elefanten. Die alten Könige in Indien hatten nicht Flugzeuge und Panzer, aber die haben ganz besondere Elefanten besessen, die trainiert waren, Menschen zu töten. Und die hatten Schwerter an den Stoßzähnen und die haben ihnen beigebracht, wie man Menschen köpft. Alexander der Große ist mit 50.000 Männern hat er 5 Millionen geschlagen. Aber als er in Indien angekommen ist, wurde er aufgehalten von den Elefanten. Also dieser König hatte so einen Elefanten. Der Elefant hatte den Namen Dhanabala. Das bedeutet, dass er das Geld des Königs beschützt. Dumba sehr stark, aber auch halb wild. Und eines Tages hat er seinen Elefanten genommen und hat versucht, den Buddha umzubringen. Und der Elefant lief auf den Buddha zu. Und der Buddha hatte viele seiner Studenten um sich herum. Und diese Studenten haben das Nirvana bereits erreicht. Sie sind schon Arhats, aber noch keine Buddhas. Und dann haben sie alle Angst bekommen und sind geflogen. Sie hatten diese Kräfte, damit sie vor dem Elefanten fliehen konnten. Und Buddha hat den Elefanten am Kopf berührt. Und der Elefant, boah. Und danach wurde der Elefant sein Haustier. Er ist ihm immer hinterhergelaufen. Und das ist wieder ein Symbol dafür, dass die Pfeile sich in Blumen verwandeln. Und ich will euch die ganze Geschichte erzählen. Aber ich erzähle sie euch morgen. Am Nachmittag, wenn ihr müde seid, dann erzählt euch Papa eine Geschichte. Okay. Es ist eine schöne Geschichte. Und sie ist aber auch lang. Deswegen haben sie sie nicht ins Buch aufgenommen. Viele, viele Seiten.
Ja, long story. Okay.
Okay. Und dann hat der Lama noch eine andere Geschichte erzählt. Und das ist, glaube ich, die berühmteste Geschichte derer, die versucht haben, den Buddha umzubringen. Und der Mensch hieß Sri Gupta. Und er hat ein großes Loch gegraben. Und er hat das Loch mit Feuerkohlen gefüllt. Und hat es mit einem Stück Seide bedeckt. Und hat dann noch drüber Erde gestreut. Und dann hat er den Buddha zum Mittagessen eingeladen. Und hat gehofft, dass der Buddha auf die Seide tritt und ins Loch reinfällt. Und dann hat seine Frau vorgeschlagen, dass wenn der Buddha wieder aus dem Loch rauskommt, dann geben wir ihm Mittagessen. Aber dann vergiften wir ihn mit dem Mittagessen. Selbst wenn er das Feuer überlebt, wird er dann am Gift sterben. Lakmaneba heißt, sie waren nicht erfolgreich. Und ich erzähle euch die ganze Geschichte in ein paar Tagen. Die Geschichte ist sehr lang. Morgen erzähle ich euch die Geschichte vom verrückten Elefanten. Und dann ruhe ich mich 2 Tage aus. In Wirklichkeit kümmere ich mich um all meine anderen Projekte. Aber unser Lehrerteam, und die unterrichten dann ganz besondere Klassen. Wir haben wirklich sehr hart mit ihnen gearbeitet. Wie viele Lehrer sind es, Tim? Ah, die stehen da drüben. Und dort sind auch die Klassen beschrieben, die sie halten werden. Am Freitag und am Samstag könnt ihr eine tolle Party machen. Und jeder Lehrer hat eine Spezialität. Nick hat zum Beispiel ein Buch übersetzt von Nagarjuna, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Ich glaube, das hat noch nie, dieses Buch hat noch niemand übersetzt bisher. Und er hat es übersetzt und er wird es euch unterrichten. Also jeder Lehrer hat so sein besonderes Thema. Und ich glaube, Tim wird uns dann auch noch erzählen, wie wir uns für die Vorträge anmelden. Heute am Ende der Klasse. Ich würde die Klassen auch gern hören. Mich würde echt interessieren, was Nick so sagt. Er hat einen Kommentar dazu geschrieben und die Kommentare sind echt toll. Der Typ und seine Frau, die versucht haben, den Buddha mit Gift umzubringen und mit Feuer, die haben geglaubt, dass der Buddha ein normaler Mensch ist. Und dann hat der Lama gesagt, also wenn du den Leuten den Teil unterrichtest, wie man einen Lehrer findet, solltest du ihnen genau diese Geschichte erzählen. Weil in der Geschichte der Mann und seine Frau sehen Buddha als normalen Menschen. Und während sie versuchen, den Buddha umzubringen, finden Sie heraus, dass er einfach wunderbar ist. Und genauso ist es auch mit deinem Lehrer. Wenn du eine gute Beziehung mit deinem Lehrer hast, am Anfang glaubst du, dass es ein normaler Mensch ist. Du siehst, wie sie in der Nase bohren. Oder du siehst, wie sie Cappuccino trinken. Ach, das sind einfach normale Menschen. Und wenn du eine gute Beziehung zu deinem Lehrer hast, dann wird dir nach und nach klar, dass sie wirklich ein Buddha sind. Also diese Geschichte kannst du hernehmen und du kannst sie benutzen, um den Leuten beizubringen, wie man einen Lehrer findet. Diese Geschichte ist so wichtig, dass Buddha daraus eine eigene Sutra gemacht hat. Es heißt die Sutra von Sri Gupta. Ich werde euch die ganze Sutra vorlesen. Also an dem Tag nach meinen 2 Tagen Urlaub. Ich fahre sehr weit weg in meinen Ferien. Ich gehe bis zum Tisch in meinem Zimmer. Dein Lehrer hat auch alle negativen Qualitäten beendet. Und auch die Samen dafür. Und das ist ein Zeichen dafür, dass sie nie wieder vor irgendetwas Angst haben müssen. Also wir suchen einen Lehrer, der nie vor etwas Angst hat. Okay. Jetzt sind wir beim zweiten Qualität des Buddha-Juwels. Die erste war diese Soldatin. Sie selber haben keine Angst. Sie brauchen keinen Schutz. Sie können uns beschützen. Die zweite Qualität des Buddha-Juwels, wenn andere Menschen Angst haben, wissen sie, wie man das Problem beseitigt. Das Buddha-Juwel ist sehr gut darin, dir beizubringen, wie man keine Angst hat. Es gibt Menschen, die sind echt gut im Klavierspielen. Aber wenn du sie fragst, es dir beizubringen, können sie es nicht tun. Sie werden ärgerlich. Sie möchten keine Schüler haben. Buddha ist nicht so. Buddha kann Klavier spielen und er kann es dir auch beibringen. Buddha hat keine Probleme und Schwierigkeiten. Und er kann dir auch beibringen, wie man es lernt. Viele Menschen sind gut in Yoga. Ich habe einen Freund, der ist ein sehr berühmter Yoga-Lehrer. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viele Menschen bildest du zu Yoga-Lehrern aus? Und dann sagt er, null. Willst du andere nicht zum Lehrer ausbilden? Und er hat gesagt, nein. Und dann habe ich gefragt, warum? Und dann hat er gesagt, ach, das macht einfach nur Kopfweh. Studenten machen einfach Kopfweh. Komm zu meiner Klasse, gib mir das Geld und dann geh wieder heim. Ich will nicht die Probleme haben, die man hat, wenn man Studenten hat. Buddha ist nicht so. Buddha hat alle Ängste abgelegt. Aber er hat auch Interesse daran, es dir beizubringen. Wenn er nicht so wäre, also ich bin nach Shanghai gefahren, wo ist Wangsha? Da gibt es einen Ort, der heißt Ban. Es ist das Flussufer. Und du kannst wirklich ganz lang am Fluss entlang spazieren. Und es ist wunderschön. Und das sind die teuersten Gebäude. Also angenommen, eine Mutter geht da mit ihrem Kind entlang am Ufer. Aber die Mutter hat ein Problem. Sie hatte einen Autounfall und hat keine Hände mehr. Und plötzlich fällt das Kind ins Wasser. Dann kann die Mutter es nicht festhalten, kann es nicht rausziehen. Das ist eine sehr berühmte buddhistische Metapher. Wenn diese Person keine Schwierigkeiten hat, aber sie wissen nicht, wie man anderen hilft, wie man die Schwierigkeiten ablegt, dann sagen wir, das ist wie ein Mensch ohne Hände. Sie würde gern ihr Kind aus dem Fluss ziehen, aber sie kann es nicht tun. Buddha ist gut in Dulwa. Dulwa ist ein ganz spezielles buddhistisches Wort. Jetzt muss ich euch ein bisschen von meinem Lehrer erzählen. Wir lebten 25 Jahre lang zusammen im gleichen Haus. Wir sind wie ein altes verheiratetes Ehepaar. Wenn wir Frühstück hatten zusammen, da sagt er, und ich, Wir wissen, was wir sagen wollen. Wir haben so lange zusammengelebt. Das heißt, guten Morgen, wie geht's dir? Willst du das gleiche Frühstück wie in den letzten 20 Jahren? Ja, ja, mag ich. Bitte verbrenn das Ei diesmal nicht. Und er hatte einen Hund. Er ist ein Lhasa Apso. Ein kleiner chinesischer Hund, wie ein Shih Tzu. Und eines Tages bin ich in sein Zimmer gegangen. Willst du mir das Bett machen? Ich wette $10, dass ich dem Hund beibringe, Om Mani Padme Hum zu sagen. Willst du mit mir darum wetten? Wie viel? Wenn du $20 wettest, dann wird er Om Mani Padme Hum sagen und auch Verbeugungen machen. Okay, ich wette mit dir. Das sind leicht verdiente $20. Niemand kann einem Hund beibringen, Om Mani Padme Hum zu sagen und Verbeugungen zu machen. Und dann hat er angefangen. Jede Nacht, eine Stunde lang. Er hat diese kleinen Hundeknochen. Und er hält ihm den Knochen vor die Nase. Und der Hund versucht, es danach zu hüpfen. Und er versucht, den Knochen zu essen. Und dann hat mein Lama ihm eine geschlagen. Und der Hund ist und hat es wieder versucht. Und wenn er es nicht genau so gemacht hat, wie er es wollte, dann hat er ihm geschlagen. Und das war mir unangenehm. Boom. Ich glaube, es hat 6 Monate gedauert, jeden Abend. Und dann ist der Hund so da gesessen. Er war ganz schlecht ausbalanciert. Und dann hat er angefangen mit dem Mantra. Om. Ah. Om. Bom. Und dann habe ich gesagt, Rinpoche, bitte schlag den Hund nicht. Der hat einfach zu viele Zähne. Und er hat gesagt, nee, das schafft er schon. Und nach einem Monat hat der Hund Om gesagt. Om. Batman. Wawa. Boom. Es hat, glaube ich, ein Jahr gedauert. Und am Ende, wirklich, der Hund hat so gemacht. Und dann sind 2 Dinge passiert. Nummer 1, ich habe $20 verloren. Und am Ende habe ich ihm immer zugeguckt, wie er Bum-Bum gemacht hat. Und dann ist mir klar geworden, er macht es mit mir auch. Seit 25 Jahren, bumm. Er hat die gleiche Methode zu unterrichten beim Hund und bei mir. Es ist mir da plötzlich klar geworden. Wenn ich was falsch mache, macht er bumm. Ich glaube, der denkt, ich bin auch ein Hund. Er unterrichtet mich einfach, dass ich das tue. Und das ist Dulwa. Wie ist es im Sanskrit? Vinaya. Das sind die Mönchsgelübde. Vinaya. Vinaya heißt eigentlich die Gelübde für Mönche und für Laien. Und der erste Satz an Gelübden: Ein Mönch hat 234, eine Nonne hat 364. Wieso haben die Nonnen 100 extra Gelübde? Weil sie schlechter sind wie Mönche. Und jedes Mal, wenn ich das sage, wird Jigme ärgerlich. Aber heute Abend ist sie nicht da. Und es gibt ein ganz besonderes Gelübde-Set für Menschen, die Zuflucht nehmen wollen. In dem Moment, wo du Zuflucht nimmst, musst du eine ganz kleine Liste an Gelübden einhalten. Und dann machen wir eine kleine Zeremonie. Du kriegst einen buddhistischen Namen. Und ich dachte mir, dieses Mal, weil wir Zuflucht studieren, wenn du diese Gelübde nehmen magst, am Ende der Woche, am Ende der Klasse, können wir eine besondere Zeremonie haben. Und ich werde sie geben. Einmal am Flughafen ist ein buddhistischer Mönch vorbeigelaufen. Und ein Junge aus unserer Gruppe hat gesagt, oh, ein buddhistischer Mönch. Und dann hat der Junge zum Mönch gesagt, kannst du mir was beibringen? Was willst du wissen? Ich will einen buddhistischen Namen. Ich will die Zufluchtsgelübde nehmen. Ich muss in 5 Minuten auf einem Flugzeug sein. Okay, let's... Boom. Bla, 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 bla. Okay, jetzt hast du die Gelübde. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich es mache. Ich werde euch die Gelübde erklären. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. 1 Stunde, 1,5 Stunden. Ich werde etwas Zeit damit verbringen, euch die Gelübde beizubringen. Und wenn du sie nehmen willst, kannst du das tun. Und ich werde euch einen buddhistischen Namen geben. Später. Buddha ist sehr gut darin, Menschen zu unterrichten, die dümmer wie Hunde sind. Er kann nicht nur Klavier spielen, er ist auch ein guter Klavierlehrer. Und es gibt ein paar Beispiele hier. Es gibt ein paar berühmte Menschen im Buddhismus, die ein paar wirklich schlechte Dinge in ihrem Leben getan haben. Zum Beispiel Angulimala. Ein Lehrer hat ihm erzählt, dass wenn er ins Nirvana eingehen will, muss er 1000 Menschen umbringen. Und jeden Menschen, den du umbringst, schneidest du den Finger ab und fädelst sie auf dem Faden auf und hängst sie dir um den Hals. Und wenn du den Tausendsten umbringst, dann hast du Nirvana erreicht. Und Anugumala heißt eine Kette aus Finger. Und dann hat er einen Fehler gemacht. Der Tausendste war der Buddha. Und es ist eine total lustige Geschichte. Er braucht noch einen Finger, damit er Nirvana erreicht. Und dann sieht er, wie Buddha im Wald spazieren geht. Und dann sagt er, das ist cool, das ist der Tausendste. Und Buddha geht sehr langsam. Ich glaube, das hat ihm Alisa beigebracht. Er geht einfach sehr langsam. Und Agulimala rennt ihm hinterher. Und obwohl der Buddha sehr, sehr langsam geht, rennt ihm Alumali hinterher, aber er erreicht Buddha nie. Und er rennt und rennt. Und Buddha geht einfach ganz langsam. Und egal, wie schnell er rennt, er kann ihn nicht einholen. Und am Ende hat er gesagt, wer bist du? Ich möchte dich einfach nur umbringen, aber ich kann dich nicht erreichen. Wer bist du? Mein Name ist Buddha und er hat ihn unterrichtet. Und Agulimala wurde ein Arhat. Der Buddha ist kein normaler Lehrer. Der Buddha kann aus dem schlechtesten Menschen einen Arhat machen. Und dann gibt es weitere Beispiele. Menschen mit großem Stolz, mit viel Ärger. Menschen, die böses Karma erzeugt haben. Und der Buddha war fähig, alle zu unterrichten. Selbst Lebewesen, die keine Menschen waren, denen kann Buddha Buddhismus beibringen. Selbst Menschen, die etwas zurückgeblieben sind, da gibt es eine berühmte Geschichte, die ich euch schon erzählt habe. Der Typ ist so dumm. Als Buddha versucht, ihm Om Mani Padme Hum beizubringen, konnte er es nicht auswendig lernen. Buddha hat gesagt, Om Mani. Dann hat der Typ gesagt, Om Mani. Dann hat Buddha gesagt, Padme Hum. Und der Typ hat gesagt, Padme Hum. Okay, und jetzt alles zusammen. In dem Moment, wo er den zweiten Teil gesagt hat, hat er den ersten schon wieder vergessen gehabt. Und wenn er den ersten sagt, hat er den zweiten vergessen. Egal wie oft der Buddha es ihm vorsagt, er konnte es nicht lernen. Aber auch dieser wurde später ein Arhat. Der Buddha hat ihn ganz gezielt dazu gebracht. Er hat auch alte Menschen unterrichtet. Es gibt einen ganz berühmten, der heißt Shrisha. Ich glaube, der war 90. Der war müde und krank. Aber der Buddha hat ihn unterrichtet. Sehr erfolgreich. Selbst Menschen, die sehr gierig waren, und auch Chung, das heißt Buddhas Halbbruder, der kleinere Halbbruder, der Nanda heißt, Der hatte sehr große Probleme mit sexuellem Verlangen. Aber selbst aus dem hat der Buddha ein Arhat gemacht. Diese Geschichte erzähle ich in Indonesien im August. Nächstes Jahr, wenn ihr Zeit habt, gibt es ganz spezielle Klassen in Indonesien. Da gibt es einen Berg, der Buddha heißt, ein Berg aus Stein. Und vor 1000 Jahren hat ein König, und dann hat er in den Berg alle Geschichten des Lebens von Buddha gemeißelt. Mehrere tausende Gemälde von der Größe dieses Bildschirms. Ich habe gedacht, wir gehen zusammen den Berg hoch und erkläre euch die Geschichten, wenn ihr Zeit habt. Jenny organisiert das. Wir machen das ganze Rad des Lebens. Das im DCI ist das Rad des Lebens sehr kurz. Die ganze Geschichte dauert sehr lange. Aber das ist Teil der Geschichte, wie Buddha Ananda unterrichtet hat. Und das sind die zwei Gründe, warum ein Buddha ein guter Beschützer ist. Und dann machen wir Pause. Gestern, ich glaube, es war gestern, haben wir eine besondere Meditation gemacht, wie man stirbt, wie es sich anfühlt, wenn man stirbt, was wirst du erleben, wenn du deine Augen schließt beim Sterben. Wir sind den ganzen Prozess durchgegangen. Und dann haben ein paar Leute zu mir gesagt, bitte mach diese Meditation nicht nochmal. Es ist echt nicht spaßig. Ihr müsst sie machen. Mein Lehrer, bumm. Mein Lehrer hat mich gebeten, sie jeden Abend zu machen, vor meiner Kaffeemeditation. Jeden Abend musste ich die Todesmeditation machen, weil eines Tages wird es real werden und dafür musst du bereit sein. Am Ende, nach der Dunkelheit in dieser Meditation, kommst du an einen ganz besonderen Ort, den Kristall. In diesem Moment, wenn du trainiert bist, kannst du in den Leerheitskörper des Buddhas hineinspringen. Aber am Abend, das ist kein guter Zeitpunkt, um die Todesmeditation zu machen, weil du dann traurig bist, wenn du ins Bett gehst. Aber es ist eine gute Zeit, um die Abspringmeditation zu machen. Also wenn du in den Körper des Buddhas springst und nach der Pause unterrichte ich euch, wie man am Ende des Sterbesprozesses in den Leerheitskörper des Buddhas hineinspringt. Also wir machen den glücklichen Teil. Und morgen machen wir den üblen Teil mit dem glücklichen Teil am Ende. Macht Pause.
Okay, let's start.
Okay, machen wir weiter. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben noch 15 Minuten. Deswegen möchte ich euch einfach für morgen vorbereiten. Morgen früh werden wir durch die ganze Meditation gehen. Wie man vom Sterbebett den ganzen Weg bis zum Körper des Buddha. Und es gibt viele Schritte. Und die vier letzten Schritte sind schwierig. Also wir machen die Meditation heute Abend nicht, aber ich möchte euch vorbereiten. Wenn der Teil kommt, wo die Dunkelheit ist, am Ende des Tunnels und alles dunkel ist, zu diesem Zeitpunkt gibt es vier ganz berühmte Schritte. Sag Nanghua, Nanghua, Dong, Sawa, Nengor, Rangshin, Mepa, Dewa, Chembo-o, Deni, Nao. Das ist ganz, ganz berühmt. Die sind sehr, sehr berühmt. Am Ende des Todes, um dich selbst zu retten. Bei allen geht es um die Leerheit. Es sind vier berühmte Schritte. Macht sie heute Abend. Ich weiß, dass ihr müde seid. Ich bin auch müde. Ich möchte einfach nur den Samen in eurem Geist pflanzen. Morgen früh, wenn ihr frisch seid, machen wir die ganze Meditation. Aber die ganze Nacht wird es in eurem Geist umhergehen. Stell dir vor, du kommst nach Hause. Und du möchtest, dass dein Ehemann dich umarmt. Und du kommst von der Arbeit heim. Und du öffnest die Tür. Und der Ehemann sagt, du bist ein Milchgesicht. Und du wirst dich an diese Klasse erinnern. Diese 10 Tage. Und Geshe-la hat darüber gesprochen. Es ist echt total wild. Mein Ehemann hat genau dieses Wort jetzt benutzt. Und dann muss ich, glaube ich, mich daran erinnern, dass es 2 Ehemänner sind. Der erste ist der einfache. Es ist nicht meine Schuld. Kommt von mir. Es gibt einen Samen in meinem Geist. Weil ich meine 2 Kinder angeschrien habe letzte Woche und ich habe einen Samen in meinem Geist gepflanzt. Also ein Ehemann schreibt mich an, das ist okay, ich verstehe, warum er mich anschreit. Und ich werde ihm keine Widerworte geben, weil ich verstehe, dass ich damit einen neuen schlechten Samen sehe. Aber da ist ein bisschen Ärger in deinem Herzen. Und der richtet sich auf den 2. Ehemann, der nicht deine Schuld ist. Du hast nichts getan. Er hat sich entschlossen, ärgerlich zu sein. Er hat sich entschlossen, böse Dinge zu dir zu sagen. Der Ehemann, der nicht deine Schuld ist, nicht von dir kommt. Wo ist er? Den gibt es nicht. Es gibt einen Witz im Buddhismus, hat nie existiert, existiert nicht, wird auch morgen nicht existieren. Er existiert nicht auf 3 Arten. Er hat nie existiert, er existiert im Moment nicht und er wird auch morgen nicht existieren. Er wird nie existieren. Niemals. Etwas, was nicht von dir kommt, sondern von der anderen Seite, gibt es nicht. Hört zu. Ich mache pünktlich Schluss, dann könnt ihr ins Bett gehen. Du fängst an, ärgerlich zu werden. Der Ehemann, der kommt von der anderen Seite. Und dann erinnerst du dich plötzlich dran, dass es der nicht existieren kann. Ende, vorbei, er ist weg. Den gibt es nicht. Wie fühlt sich das an in dem Moment? Du fängst an, wirklich ärgerlich zu werden und plötzlich pupp. Da ist nichts. Die Leerheit zeigt sich dir. Hi Stanley, mein Name ist Leerheit. So geht es. Das ist der erste Schritt am Ende des Todes, den du praktizieren musst. Wow! Es gibt nichts, was nicht von mir kommt. So ist es. Es ist schwer. Wir machen es morgen nochmal. Nangwa Dosaba heißt, alle Dinge, die sich mir zeigen, denen geht etwas ab. Ich erzähle immer die Geschichte, dass ich mit Nick und seiner Frau im Restaurant war. Die arbeiten beide sehr hart an vielen Projekten. Macht euch keine Sorge, ich lade euch ins beste Restaurant ein. Ich zahle. Ich möchte ihn und Erin beeindrucken. Macht dir keine Sorgen, der Boss zahlt. Und dann hatten wir ein wunderbares Abendessen. Ich nehme die Rechnung, sie zahlen nicht. Und dann geben sie mir die Rechnung. Ich habe meine Kreditkarte in der anderen Hose. Das ist Nawadosawa. Irgendwas fehlt. Habt ihr es verstanden? Das ist das gleiche Gefühl. Wie viele Dinge kommen von der Seite? Nichts. Dieses Gefühl. Es ist nicht irgendein Nichts. Es ist die Leerheit eines Dinges, das gar nicht da sein kann. Und darüber sprechen wir morgen detaillierter. Das ist der erste der vier Schritte, wenn ihr in den Körper des Buddha hineinspringen wollt. Das ist es. Nichts. Okay? Es ist nicht einfach. Darum habt ihr es bis jetzt noch nicht getan. Nengo Rashinepa. Und dann ganz natürlich nähert sich dein Geist der Erfahrung der Leerheit an. Also wenn du weißt, was du tun musst und du es versuchst, kannst du dann die Leerheit erfahren. Es kann dir helfen, ein Buddha zu werden. Was sich dir zeigt? Nichts. Und dann musst du es auf die richtige Art und Weise nehmen. Der erste Teil, was zeigt sich dir? Der zweite Teil, wie interpretierst du das? Oh, ich weiß, was das ist. Geshe-la hat mir gesagt, ich soll mich darauf einstellen, dass es kommt. Das ist nicht nur irgendein Nichts, das ist Leerheit. Das ist Leerheit. Der zweite Schritt, wie du es nimmst, das ist Leerheit. Ja, jeder guckt verwirrt. Macht euch keine Sorgen, ich verwirre euch morgen noch mehr. Macht euch keine Sorgen. Das, der dritte. Du sollst ganz, ganz starkes Glück empfinden. Der Watamor. Es heißt, wow. Ich sterbe. Ich habe meinen Körper hinter mir gelassen. Ich habe meine Familie verloren. Ich habe mein Haus verloren. Ich habe alles verloren. Ich habe sogar meine eigenen Finger verloren und meinen Körper. Aber jetzt ist die Leerheit zu mir gekommen und das ist so schön. Das ist der dritte Schritt. Ich bin so glücklich. Und dann ist der Körper des Buddhas sehr, sehr nah. Du kannst ganz einfach springen. Das ist der dritte Teil. Du bekommst das Gefühl ganz starken Glücks. Und der vierte Schritt, diese Leerheit und dieses Glück ist das neue Ich. Das ist mein neuer Körper. Okay? Also du kannst wählen. Am Ende all dieser Erfahrungen in der Dunkelheit hast du die Wahl. Du kannst in einen Hund springen. Ich weiß nicht, in den Fisch. Du hast jetzt die Wahl. Oder du kannst in die Leerheit hineinspringen. Und das ist das Innere des Buddhas. Und dann wirst du ein Buddha. Wenn du weißt, was du tun musst. Jemand muss es dir zeigen. Und du musst es praktizieren und üben. Wir machen es morgen nochmal. Ich möchte einfach euren Geist darauf vorbereiten. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr nicht alles versteht. Entspannt euch. Ich pflanze den Samen in eurem Geist heute Nacht, weil jetzt wird euer Geist die ganze Nacht darüber nachdenken. Und in der morgen früh seid ihr dann bereit dafür. Ich habe 8 Jahre lang gekocht. Manche Mönche essen Fleisch. Ich esse kein Fleisch, aber ich musste für sie kochen. Und da gibt es einen ganz speziellen Hammer. Wenn das Fleisch billig ist, musst du es schlagen, um es weich zu machen. Und dann kannst du es in der nächsten Früh kochen.
Okay.
Also ich klopfe das Fleisch. Und morgen früh seid ihr dann soweit. Macht euch keine Sorgen. Ich will einfach nur das Fleisch ein bisschen klopfen. Und in der Früh kochen wir dann. Und du wirst es genießen. Du wirst lernen, wie du in den Körper eines Buddhas springen kannst. Und das ist Schutz vor großen Problemen. Das Problem, das Tod heißt. Das ist nicht DCI. Ich erkläre euch nicht, wie man mehr Geld macht. Ich bringe euch bei, wie man richtig stirbt. Wie man in den Körper eines Buddha hineinspringt. Was ist besser? Ihr sollt beides sagen. Geshe-la, leg mich nicht herein. Ich will Geld und den Körper eines Buddha. So solltet ihr denken. Wenn der Lehrer sagt, willst du lieber viel Geld oder ein Stück Geist? Beides solltet ihr dann sagen. Ich will beides.